Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Hier ist eine neue Folge des Dolphins Drives. Mein Name ist Micho und wann immer ihr mich hört, wisst ihr, ich habe zwar Gäste dabei, aber der Gast, den ich dabei habe, ist nicht Rico. Aber das stimmt nicht so ganz, das werdet ihr im Laufe der Folge noch merken. Auf jeden Fall habe ich wieder mal Tobi dabei. Hallo Tobi.
Ganz norddeutsch, moin.
So, wir haben Mittwochabend und es gibt schon einige News. Und Tobi, sei mal ganz leise. Hör mal hin. Hast du es gehört? Was war das?
Oh ja, ich habe die Sektkorken knallen gehört. Es hat mich Montag auch mit sehr großer Freude beführt, dass jedes Team in der NFL in dieser Saison jetzt mindestens einmal verloren hat.
Und damit Perfect Will Einwohner 1. Die Miami Dolphins. Immer wenn wir Gäste da haben, ich erwähne es ja auch immer wieder bei den Gästen, kommt immer, ja, oh, das ist ja Ewigkeiten her und nicht mehr wahr und lebt ihr in der Vergangenheit oder was? Reine Eifersucht. Einziges Profiteam, das es jemals im amerikanischen Profisport geschafft hat, unsere Dolphins. Ende. Muss man stolz drauf sein.
Sollte man stolz drauf sein, muss man auch nicht mehr zu sagen. Die Jungs haben Wahnsinn, was sie geleistet haben damals. Und sie sollen sich ruhig jedes Jahr feiern, haben sie verdient.
Dann, das ging, kam erst kurz nach unserer letzten Aufnahme, hatten wir ein neues Signing, Gary Jennings. Tobi, was kannst du mir zu dem sagen?
Ursprünglich im Draft in der vierten Runde an 120 von den Seahawks gedraftet, vom College in West Virginia. In West Virginia eher Slot Receiver gespielt, hochtalentierter Wide Receiver, kann sich bis zum Ende der Saison als Ersatzmann für Preston Williams beweisen. Und wieso sollte er nicht länger bleiben? Also Potenzial hat er.
Ich meine, gut, er hat keine Reception gehabt im letzten Spiel, aber gut, wer weiß, eben. Das passt ja genau in unsere Strategie eigentlich, gucken, ob wir diese Hidden Gems finden. Da kommen wir auch später nochmal zu. Sehr richtig. Dann ist aber nicht das Einzige, sondern wir haben, es ist ja jetzt die Target-Line für die Spieler, die auf IR sind, die ist vorbei. Das heißt, die Spieler mussten zurückgeholt werden und wir haben uns bei Cordarrelle Tankersley ja schon am Ende der letzten Folge entschieden gehabt, dass er weiterhin auf IR bleibt und dann vielleicht nächste Saison nochmal einen neuen Anlauf nehmen kann. Aber, das wird Rico sehr freuen, AVG, Andrew Van Ginkel und ist es Julian Davenport?
Ich kann mir Julian, das Namen nicht... Julian Davenport, ja. Mit so einem widerlichen Apostroph dazwischen.
Ja, unser Tackle, richtig? Habe ich auch richtig im Kopf.
Ja, Left Tackle.
Ne? Genau. Die beiden sind designated worden. Was heißt das, Tobi?
Man darf ja in der zweiten Saisonhälfte zwei Spieler wieder von der IR-Liste runterholen und sie dann wieder aufs Spielfeld schicken. Und das sind eben, wie wir auch am Ende der letzten Sendung schon gesagt haben, sind die beiden. Bedeutet auch, Aqib Talib wird für Miami kein Spiel machen.
Gut, das war uns ja eigentlich schon vorher klar. Wir haben uns damit ja Fünftrunden-Pick gekauft, ne?
Ja, genau.
So, ja, wir können sie eventuell gebrauchen. Wer weiß, vielleicht bringen sie ja noch was. Kann man ja nie wissen.
Wie du schon sagst, bei Davenport hat kein Dead Money testen. Und bei Van Ginkel, er ist unser Rookie. Und es ist nicht so, dass wir auf Linebacker jetzt so wahnsinnig viel Bedarf hätten. Aber zumindest sein Talent sollte er andeuten können.
Genau, also wollen wir mal gucken. Er wird wahrscheinlich nicht an Vince Beagle vorbeikommen, der auch der absolute Gewinner ist. Aber wer weiß, vielleicht kann er ein bisschen Druck oder in eine Rotationsrolle hineinwachsen. Jetzt gibt es noch ein paar News. Es fing damit an, dass es heute rumging, dass es tatsächlich ein Probetraining gibt, zu dem alle NFL-Teams eingeladen worden sind, wo einige Spieler vorspielen dürfen. Und dazu gehört halt eben der allseits beliebte Colin Kaepernick.
Rotes Tuch.
Oh, ja, ich kann das Thema auch nicht mehr hören. Jeder kennt die Geschichte um ihn. Ich habe dann heute auch noch mal auf Tweets geantwortet und gesagt, also bei aller Liebe, der wird es nicht, der gehört nicht mehr in die NFL. Zu lange raus, zum Schluss auch zum Schluss, als er schon gespielt hat, nicht gut genug gewesen. Und er bringt halt jede Menge Probleme mit sich. Warum schicken wir denn trotzdem jemanden dahin? Denn das wurde heute verkündet.
Also ich denke, dass von den 32 Teams relativ viele da irgendeinen hinschicken werden, der sich das einfach mal anguckt, um einfach zu sehen, wo ist der Mann jetzt genau, wo steht der, wie fit ist der, was kann der noch, einfach nur, um sagen zu können, wir waren da.
Also meinst du quasi, wir schicken unseren Praktikanten vorbei?
So ungefähr, reines Interesse. Da das Probetraining an einem Samstag ist, werden unsere Scouts eh was Besseres zu tun haben.
Ja, die waren auch letzte Woche ziemlich beschäftigt, ne, Tobi? Denn ich möchte heute eine besondere Form des Roundups machen. Letzte Woche waren nicht nur unsere Scouts sehr beschäftigt, sondern ich würde sagen, fast alle NFL-Scouts. Denn da ist am College das Spiel der Spiele gestiegen. Alabama Crimson Tide gegen die LSU. Ja, wen haben wir beobachtet, Tobi?
Ja, also ich habe gelesen, insgesamt sind da, glaube ich, 20 bis 25 Spieler, die sich wohl im Draft anmelden könnten. In erster Linie wurde das Duell hochstilisiert, von uns ja auch, auf Joe Burrow, Quarterback LSU, gegen Tua Tagovailoa, Quarterback Alabama Crimson Tide.
Ja, und wenn man das so rein von, ja, vom Ergebnis und so weiter sieht, ist es so, dass es Joe Burrows halt gewonnen hat, richtig?
Joe Burrow hat mit LSU Alabama geschlagen und es ist zum ersten Mal, glaube ich, seit 4 Jahren oder so, dass jetzt im College-Ranking Alabama nicht mehr unter den ersten 4 ist.
Doch, das habe ich heute, da muss ich korrigieren, Tobi. Was ich gesehen habe, ist Alabama tatsächlich noch auf 3. Clemson ist mittlerweile auch wieder unter den Top 4, aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr vorne mit dabei. Sie müssen kämpfen.
Nee, sie sind auf 5, habe ich gesehen. Ja. Erster ist, glaube ich, Ohio State, zweiter LSU, dritter Clemson und vierter Georgia.
Oh, da sieht man mal, ich weiß, vielleicht habe ich die falsche Seite gehabt. Ich habe nämlich das LSU erster ist, zweiter Ohio, dritter Clemson, vierter Alabama, fünfter Georgia. Aber gut, wie auch immer.
Ja, das ist ja eh fraglich.
An der Stelle sei auch gesagt, dass wir auch gerade so eine College-Sonderfolge in Planung haben, die aber nicht auf den üblichen wahrscheinlich Podcast-Plattformen erscheinen wird, weil uns langsam aufgrund unserer Länge die Minutenzahlen ausgehen, die wir haben. Weswegen wir wahrscheinlich auf YouTube ausweichen müssen.
Ja. Wenn Rico nicht da ist, reden wir zu lange.
Wohl wahr. Ja. So, tatsächlich ist es so, gab jede Menge Spieler, es ging vor allem um die Quarterbacks. Ich habe ja heute noch die These gesagt, ich habe gesagt, Burrows gewinnt nach dem Spiel ganz klar die Heisman Trophy, aber Tua geht vor ihm vom Draftboard. Tobi, du siehst das anders, ne?
Ich sehe das anders, weil gerade Tua zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten hatte. Also Tua hat angefangen, grauenhaft. Zur Halbzeit stand das Spiel 33-13, glaube ich, und Tua hat produziert einen Fumble, den du in der Kreisliga nicht siehst, ohne Gegnereinwirkung den Ball verloren, hat teilweise die Receiver nicht gefunden, Pässe weggeworfen, die absolut unmöglich waren und aus der Sicht habe ich zur Halbzeit gesagt, gut, das war's dann jetzt wohl mit Tua, der wird reichlich droppen. Aber dann kam Halbzeit 2. Da hat der junge Mann dann amtlich losgelegt und die Aufholjagd gestartet.
Über 400 Yards, ne?
Ja, genau.
Also das ist schon ganz ordentlich. Ich bin ja ganz ehrlich, ich glaube, dass dieses hochstilisierte Duell gar nicht so das Entscheidende war, sondern dass man viel mehr gucken muss von wegen, wie schlagen sich die Quarterbacks gegen bessere Teams. Und da kommt es natürlich auch immer auf den Coaching-Staff und auf den Rest an. Und eins muss man sagen, Tua hat halt nicht aufgesteckt. Und man kann, glaube ich, allein von den Stats am College nichts ablesen. Man denke an meinen großen Fehlgriff hier mit Luke Falk, der ja am College hervorragende Stats hatte. Der konnte das in die NFL nicht übertragen. Ja? wie gesagt, also Stats sind nicht alles. Und dann muss man ja sagen, dass das Tua natürlich Fähigkeiten, Traits hat, die von Scouts bzw. von NFL-Leuten sehr geschätzt werden. Und die hat er über einen längeren Zeitraum bewiesen, über einen längeren Zeitraum als Burrows.
Das ist richtig. Burrows hat jetzt so das erste Jahr, wo er so richtig durch die Decke geht. Und Tua liefert halt schon über mehrere Jahre ab und hat halt auch dafür gesorgt, dass Jalen Hurts zum Beispiel jetzt bei Oklahoma ist. Ne? Der ist ja gegangen.
Der ist gegangen, ja. Was bedeutet es denn für unsere Beatwriter? Was macht Armando Salguero, wenn wir Tua nicht bekommen?
Armando Salguero hat schon die Krise gekriegt, weil wir ja jetzt nicht mehr 1-7 stehen und er seine Chancen seiner jahrelangen Kampagne schwinden sieht und hat sich dazu hinreißen lassen, kurz nach dem Indianapolis-Spiel einen Tweet rauszuhauen nach dem Motto, Flores ist zu blöde und macht den ganzen Plan kaputt. Und diese ganzen Nummern. Also dem geht so langsam die Düse.
Also bevor ich auf unsere Siege gleich komme, ich freue mich, es so aussprechen zu dürfen. Siege.
Ja.
Möchte ich noch kurz bei Bama versus LSU beziehungsweise die Konsequenz davon bleiben. Es gibt ja jetzt ganz klar die Lager von wegen, die sagen, Burrows ist besser. Es gibt das Lager, die sagen, Tua ist besser. Es gibt andere, die stehen auf andere Quarterbacks, wie auch immer. Muss jetzt sagen, Tua hat jetzt tatsächlich das Problem gehabt, öfters verletzt. Immer so Kleinigkeiten, so ähnlich wie Devante Parker. Immer so Kleinigkeiten, an denen er mal laboriert. Wie sieht das in der NFL aus, wenn da mehr kommt? Ansonsten ist der für mich ein klarer Prospect ganz oben dabei. Fromm hat von Georgia hat ein richtiges Meltdown-Spiel gehabt, wo er richtig untergegangen ist. Burrows hatte das so noch nicht. Lawrence brauchen wir jetzt ja nicht drüber reden, der steht jetzt nicht zur Wahl. Herbert läuft irgendwie diese Saison unter dem Radar, spielt aber tatsächlich gar nicht so schlecht, wie man dementsprechend meinen sollte. Er legt halt nur nicht diese Traumzahlen auf. Tobi, mal abgesehen von der Draft-Position, wirklich abgesehen von der Draft-Position und ob wir drankommen würden oder so, welchen Quarterback hättest du grundsätzlich am allerliebsten von seinen Fähigkeiten her?
Oh, das ist ganz, ganz, ganz schwer. Also man kommt natürlich an Burrow und Tagovailoa nicht vorbei. Ich wäre aber auch nicht traurig drum, wenn es ein Jack Fromm wäre. Also ich traue gerade diesen dreien, wenn man jetzt mal die Prospects nimmt, zu eine NFL-Franchise führen zu können. Ich bin ja eher, das wissen ja auch alle, die uns zuhören inzwischen schon, ich bin ja Andrew Thomas-Fan und wenn man Andrew Thomas haben will, kann man Burrow und Tagovailoa nicht picken. Deswegen, ich bin so die Georgia-Nummer. From und Thomas.
Du hast ja, man kann ja noch immer Jacob Eason noch dazu nehmen, man kann Jalen Hurts noch mit dazu nehmen, die vielleicht dann nicht mehr Day-One-Prospects sind, aber Day-Two-Prospects, also Runde 2 oder Runde 3. Ja. Auch da kann man ja durchaus Talent finden. Auch da würde ich aber gerne jetzt abbrechen und auf eine Sonderfolge verweisen, die wir irgendwann mal aufnehmen werden. Aber
wenn die Saison vorbei ist, haben wir ja Zeit, von daher.
Ja, vielleicht klappt das sogar schon vorher. Mal gucken. Aber wie gesagt, wir werden dann bei YouTube veröffentlichen müssen. Da laufen die Planungen noch. Ich sag ganz klar, rein von den Fähigkeiten her bin ich ein großer Fan von so Spielern wie Jake Fromm und auch wie Herbert. Klassisch großgewachsen, Pocket Passer, moderne Pocket Passer, das heißt auch mobil. Tua, mit Sicherheit ein sehr gutes Prospect. Sehr mobil, erinnert mich von seiner ganzen Spielart, ich weiß nicht warum, aber erinnert mich ja irgendwie an Marcus Mariota. Und was aus dem geworden ist, wissen wir ja nun. So, und Burrows, da traue ich dem Braten nicht nach so kurzer Zeit. Und da bleiben für mich bei mir oben stehen Fromm und Herbert. Selbst wenn wir irgendwie an 2 oder an 3 picken würden, wären das sogar die Quarterbacks, die ich vor Tua oder Burrows picken würde, beide.
Oh, ja. Dann. Also, wenn wir es mal realistisch sehen, um mal einen Satz zur momentanen Draft-Situation zu sagen, also, ich glaube, um den First Overall müssen wir uns keine Sorgen machen. Cincinnati ist einfach scheiße. Die werden, also, ich sehe nicht, dass sie ein Spiel gewinnen.
Vor allen Dingen haben sie mit Dalton eigentlich einen Quarterback gebencht, der ähnlich wie Ryan Tannehill gar nicht so schlecht ist, der aber nie irgendwie eine vernünftige Lobby gehabt hat. Und nie einen wirklich, wenn er ein komplett funktionierendes System um sich herum gehabt hat, hat er auch ordentlich abgeliefert. Red Rifle damals ab in die Playoffs, genauso wie Tannehill damals im ersten Jahr unter Gase oder jetzt zu Beginn der letzten Saison oder auch jetzt. Die sind immer so gut wie das ganze Umfeld und das Umfeld im Moment bei Cincinnati ist wirklich komplett daneben.
Ja, man merkt, dass die Combo Dalton, AJ Green, die halt für 1.500 Yards übertrieben gesagt steht, halt komplett weggebrochen ist dadurch, dass AJ Green verletzt ist bis jetzt. Und so ist es nun mal und man merkt das hundertprozentig.
Ja. Ja, gut, wir haben unsere Draft-Position, es geht ja um unseren eigenen Draft-Pick, der sich natürlich verschlechtert hat. Aber ganz ehrlich, um den Draft-Pick ist es mir gar nicht so schade. Wir haben natürlich dadurch, dass wir gegen die Colts, ne, dass wir gegen die Colts gewonnen haben, haben wir eigentlich Hughes sicherer in den Sattel zum Division-Sieger verholfen. Ja, das war schon mal schlecht. Und dann natürlich, dass die Pittsburghs, die das mit einem hervorragend brillant aufspielenden Minka Fitzpatrick tatsächlich auch wieder gewonnen haben, tatsächlich Kurs auf Playoffs nehmen. Sie sind im Moment im Wildcard, auf dem Wildcard-Spot. Und das gibt unseren Pick, das gibt die Picks deutlich nach unten. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Aber um unseren eigentlichen Pick mache ich mir gar nicht die großen Sorgen. Also wir werden auch, selbst wenn wir an Position 5 picken sollten oder an 7, immer noch was Anständiges zusammenkriegen.
Ja, also da gehe ich jetzt auch einmal ganz, ganz schwer von aus, weil man halt nicht davon ausgehen sollte, dass jetzt mal Cincinnati und Washington ausgeklammert, die anderen auch jetzt absolut nur alles verlieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, und unsere Tanky-Community oder diejenigen, die wollen, dass wir unbedingt einen Quarterback an 1 picken, weil man ja nur da einen Franchise-Quarterback kriegt, oder die sagen von wegen, wir kriegen das Tanken oder sowas nicht mehr richtig hin. Ja, wir haben jetzt gegen die Colts gewonnen, haben da mithilfe des AFC Special Team Player of the Week mit Jason Sanders, der für 10 von 16 Punkte bei unserem 16-14 Sieg, er war für 10 Punkte von 16 verantwortlich. Ja. Respekt, ich hatte mir vorher tatsächlich Sorgen um ihn gemacht. Puh. Aber Rico hat es irgendwann mal angedeutet, man muss den Leuten auch mal Zeit geben und darf nicht immer direkt sofort den Stab über sie brechen. Oder siehst du das anders, Tobi?
Ich hatte mir ja so vor einigen Wochen ein paar Sorgen um Sanders gemacht, aber er hat halt gezeigt, dass er ein guter ist und ein guter bleibt. Das ist, war auch deutlich.
Hoffen wir, dass er nicht zu große Schwankungen hat. Generell, also ich gehe davon aus, du hast das Spiel gesehen, Tobi.
Natürlich habe ich das Spiel gesehen, selbstverständlich.
Generell muss man ja sagen, das Laufspiel miserabelst, oder?
Das Laufspiel war extrem miserabel. Wir sind mal wieder nur auf 70 Yards gekommen, von denen aber auch, ich glaube, 25 oder so von Ryan Fitzpatrick gekommen sind.
23, 4 Carries für 23 Yards. Ah, okay. Damit zweitbester Rusher. Und Yards per Run ist er am besten. Patrick, also damit hat er ja fast über 5 Yards per Run. Patrick Laird hatte 2 Carries für 4 Yards und Caden Belash 20 Carries für 43 Yards. Also knapp über dem vom, beziehungsweise selbe Maßrichtung wie Patrick Laird. Da habe ich jetzt 2 Fragen an dich, Tobi. Erstens, war es das für, wir wissen ja immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Belash oder Belash? Und verdammt nochmal, was war mit Miles Gaskin? Denn gespielt hat er. Er hatte eine Reception für 0 Yards. Warum lässt man ihn nicht mal laufen?
Das ist eine gute Frage, aber ich denke, und das war uns ja vorher klar, dass wir, wenn wir gewinnen wollen, Indianapolis nicht auf den Boden schlagen werden, sondern durch die Luft. Und Belash oder wie auch immer zeigt sich gerade extrem ersetzbar. Das ist sehr, sehr schade für ihn, aber naja.
Wobei es gerade umgekehrt ist. Ich erinnere mich noch an den Malte, den wir letzte Woche hatten. Er sagte, unsere Secondary ist super, wir haben Probleme gegen den Run.
Klar. Also er hat aber auch deutlich gesagt, dass es da einige Spieler im Roster gibt, die halt nicht konstant spielen, und das hat man auch gesehen. Aber da sind wir dann zu sehr in der Spielnachschau. Da wollen wir wahrscheinlich, da sollten wir am Anfang einsteigen und dann nach und nach reingehen.
Okay. Ja, womit möchtest du denn gerne beginnen? Dann erzähl es mir.
Also womit ich beginnen möchte.
Mit dem Fumble?
womit ich.
Du weißt, von welchem Fumble ich rede, ja?
Ja, natürlich. Es gab, glaube ich, auch nur einen. Von daher. Uns
zumindest, ja,
genau. Ja, genau. Mike Gesicki, gut und schön, aber da hat man dann gesehen, dass er ein bisschen übermotiviert war. Er wollte noch so durch so einen leichten Sprung ein, zwei Yards rausholen und hat dabei dann leider den Ball vergessen. Und dann war der Ball weg.
Also, ich möchte jetzt aber genauso wenig, wie ich ihn nach den letzten beiden Spielen, wo er super gespielt hat, super received hat, genauso wenig, wie ich ihn da hochjubeln wollte, möchte ich jetzt auch nicht den Stab über ihm brechen.
Also, nein,
das passiert den tollsten Spielern und
natürlich, natürlich.
Schwamm drüber und gut ist, ne?
Ja, er ist Second-Year-Rookie, hatte generell 3 Targets für 28 Yards, glaube ich, und 3 Receptions, 6 Targets, andersrum. Von daher war halt nicht so sein Spiel, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich möchte den Fokus legen. Ich hatte mich nach dem Spiel dann auch noch mit Malte unterhalten.
Der uns übrigens direkt eine Gratulation geschickt hat, ne?
Ja.
Fand ich auch ganz super.
Ja, also sportlich durch und durch, auch wenn es ihm, auch wenn er seine Emotionen ein bisschen kontrollieren musste. Ich fand das sehr gut von ihm, dass er gleich gesagt hat, ja, und so, ihr habt gewonnen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich sehe das aber mehr so, dass in der Nachschau unserer Vorbereitung und in unserem Gespräch mit dem Malte Indianapolis das Spiel mehr verloren, als wir gewonnen haben.
Könnte gut sein, ja.
Weil die Sachen, die wir angesprochen haben, die Pässe auf die Tight Ends, auf Eric Ebron und Jack Doyle, haben funktioniert. Also die beiden haben bei 8 Receptions zusammen 100 Yards und einen Touchdown erzielt. Wenn Brian Hoyer es geschafft hätte, der dann doch gespielt hat, weil Brissett nicht konnte, wenn man das gemolken hätte, dieses Prinzip, was nun wirklich sich als durchaus positiv für Indianapolis herausgestellt hat, auch während des Spiels, dann hätte das Spiel einen anderen Ausgang genommen. Bin ich fest von überzeugt. Also da kann ich teilweise auch das Play-Calling der Colts nicht ganz nachvollziehen. Und dass Brian Hoyer eine Wurst ist, hat Malte schon wortreich letzte Woche erwähnt. Und es hat sich ja dann auch als richtig herausgestellt.
Ja, es passt halt nicht. Also Brian Hoyer ist für mich eine deutlich schlechtere Version von Ryan Fitzpatrick. Auch diese Pässe. Wir gucken mal, ob es irgendwo ankommt. Wir werfen einfach mal.
Genau. Allein die Zahlen. 18 von 39 ist schon eine Katastrophe. 3 Interceptions ist unterirdisch. Und das Quarterback-Rating liegt irgendwo jenseits von böse und ganz böse.
Ich würde mal sagen, er war unser bester Spieler.
Ja, dem würde Malte wahrscheinlich sogar zustimmen.
Okay, dann gab es ja im zweiten oder war es im ersten Viertel? Es war noch im ersten Viertel. Unser Turnover an Downs, wo wir bis an die 3-Yard-Linie der Colts kamen, wo wir versucht haben, den 4. Versuch auszuspielen. Und wir haben es tatsächlich nicht hinbekommen. Die Frage ist, hätten wir da kicken müssen? Oder war das tatsächlich der Versuch, doch noch wieder zu tanken, wie ja gern der Vorwurf dann kam?
Nein, ich denke einfach, dass Brian Flores klar war, dass, wenn wir da einen Touchdown machen, wir gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Und dass er geht ja gerne mal auf Risiko, und dass er da einfach dann das Risiko bewusst in Kauf genommen hat, unter dem festen Glauben daran, was sich ja bis dahin auch bewahrheitet hat, dass die Defense einen guten Tag hat und hält.
Also ich bin ja der Meinung, dass so, es gibt ja diese Analytics-Fanboys, wenn ich das mal so sagen darf, die würden ja am liebsten sagen, von wegen, man darf überhaupt nicht mehr laufen. Ne? Und man darf überhaupt nicht mehr laufen und eigentlich muss man immer fast jeden vierten Versuch oder sowas ausspielen. Der Meinung bin ich zwar nicht. Und ich bin der Meinung, dass es einer Mannschaft, die uns Sicherheit gegeben hätte, da ein Field Goal zu schießen. Auf der anderen Seite, was bringt das, wenn im Gegenzug ein Touchdown fällt, liegen wir hinten. Ende. Ja, und so macht es im Grunde genommen keinen großen Unterschied. Ob wir die 3 Punkte jetzt haben oder nicht, 3 hatten wir ja eh schon auf der Habenseite, ob wir die 3 Punkte jetzt haben oder nicht, macht in dem Zusammenhang noch keinen großen Unterschied. Aber Tobi, du kennst mich ja mittlerweile ein bisschen. Was glaubst du, was ärgert mich da an dieser Situation ganz besonders? Hast du eine Idee?
Also wahrscheinlich das ausgewählte Play, da habe ich mich auch teilweise gefragt, ob das so das Richtige ist, was man da so in einem vierten Versuch machen sollte.
Das war übrigens der Pass zu Miles Gaskett für 0 Yards.
Ja, natürlich.
Ja, richtig, das habe ich mich auch gefragt, aber das, gut, das kann natürlich passieren und dafür ist Rose auch Rookie-Headcoach und solche Fehler darf er in meinen Augen auch machen, wenn es ein Fehler war. Was ich viel, viel gravierender finde, ist, verdammt nochmal, 4th and goal, 3 Yards, eigentlich die Situation für den Fullback. Wir haben einen. Ich sehe, verdammt nochmal, Chandler Cox nie auf dem Platz. Oder so gut wie nie. Oder nie irgendeine Rolle spielen. Will man sich zumindest mal versuchen? Oder ich verstehe es nicht. Weil das wäre genau die Situation gewesen, wo ein Chandler Cox reingemusst hätte. Entweder als Vorblocker oder als Dampframme. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht,
wie es ist, sorry. Hätte man durchaus mal versuchen können. Ich frage mich halt auch dann, warum hat man ihn extra gedraftet? Weil den hätte man auch wahrscheinlich undrafted bekommen können und setzt ihn dann nicht wirklich ein.
Genau.
Das verstehe ich halt nicht.
Warum hält man ihn im Roster dann auch? Wäre ja die nächste Frage, ne?
Naja, klar, sicher. Man muss ja irgendeinen Plan mit ihm verfolgen, aber irgendwie sehe ich das noch nicht.
Aber wir waren, wie gesagt, nicht die Einzigen, die es
Nein.
Die das mit dem vierten Versuch gemacht haben. Die Colts haben es dann im zweiten, vierten an der Mittellinie noch gemacht. Und dann war es im Prinzip ein Punt-Festival. Bis es natürlich wieder zur nächsten Interception kam, Bobby McCain. Ja. Und dann folgend natürlich von Indianapolis 12-Yard-Line, tatsächlich mit 3 Plays, einem Scramble, einem Lauf und noch einem Scramble zum Touchdown. Kein Pass, Lauf. Wir sind nur gelaufen.
Gelaufen, ja.
Waren das designte Scrambles oder? Also, ja gut, nein, dann wäre es ja keine Scrambles, dann wären es ja Runs. Waren es designte Runs oder war es wirklich Ryan Fitzpatrick auf der Flucht und mal gucken, was passiert?
Wenn man sich das Play nochmal vor Augen führt, geht er ja den ersten Schritt nach vorne, weil er dem Druck ausweichen will. Und dann sieht er erst die Lücke. Er hat immer im Auge, ob er noch einen Pass anbringen kann. Und dann merkt er irgendwann, oh, da ist nur noch ein Verteidiger. Wenn ich den Winkel so wähle, dass ich relativ weit nach außen gehe, kann ich das schaffen. Dann nimmt er die Beine in die Hand und in alteingesessener Ryan Fitzpatrick-Manier hat er sich dann da zum Touchdown aufgemacht. Also ich denke nicht, dass das dass das Play so designt war, sondern dass man da auf die Spielintelligenz von Ryan Fitzpatrick vertraut hat.
Wobei man da auch ganz klar sagen muss, das hat Fitzpatrick früher schon immer mal gemacht. Das konnte natürlich er früher auch schon. Und ich werde nie vergessen, damals, als er die Jets, Waren es die Jets oder waren es die Bills? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, die Bills waren es, wo er die Bills fast in die Playoffs geführt hätte, wo sie gegen uns gespielt haben. Obwohl wir uns tatsächlich dann gesagt haben müssen, wir lassen uns von einem 100 Jahre alten Ryan Fitzpatrick in Grund und Boden laufen. Der läuft unseren Verteidiger noch davon. Dafür hatte er immer schon einen Blick. Das muss man ihm ja lassen. Passiert nicht oft, aber hatte er dann.
Ja, oh, deswegen spielt er auch. Zu Ryan Fitzpatrick aber möchte ich das als Beispiel nehmen, eine Szene mir rauszunehmen, die ich kurz ansprechen will, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Also, wo ich echt hier vom PC gesessen habe, vom Stream und mir gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Hau raus.
Ryan Fitzpatrick bekommt einen absichtlichen Hit ab. Der Ball ist lange weg, keine Flagge fliegt, gut, schön und gut. Erster Fehler der Refs. Dann läuft das Spiel weiter und gefühlt 5 Minuten später wird das Spiel auf einmal totgepfiffen. Der Spielzug läuft noch gar nicht wieder. Die Schiris rennen auf den Platz und schicken Ryan Fitzpatrick zum Concussion-Protokoll. Einfach, ne? Nicht direkt nach dem Hit. Nein, das dauert Ewigkeiten. Und die Schiris mitten im Spiel greifen da ein. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und wir waren da auf einem guten Weg, da einen vernünftigen Drive aufzubauen. Und der wird durch die Refs so einfach kaputt gemacht. Ich meine, ich kann verstehen, dass die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht. Aber er wirkt ja nun überhaupt nicht so, als wäre da irgendwas, ne? Also er hat nicht irgendwie Gleichgewichtsprobleme gehabt. Er hat ja gar nichts gehabt. Er steht da, guckt selber total perplex und der Schiri schickt ihn vom Platz. Dann steht da Josh Rosen, ja gut, was soll er machen, ne? Und darf dreimal den Ball an den Running Back übergeben, zack, Drive zu Ende. Da habe ich mir nur gedacht, was soll das? Wenn sie ihn vom Platz haben wollen und überprüfen wollen, wenn sie ihm schon die Flagge nicht geben, dann doch bitte kurz danach, nicht 5 Minuten später. Also war völlig konfus. Und ich habe da mit Malte hinterher auch noch drüber gesprochen. Der sagt auch, also er hat es nur überhaupt nicht verstanden, was da los war.
Ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Also muss man ganz klar sagen, nein, wirklich verstanden habe ich es nicht.
Also furchtbare Spielleitung. Punkt.
Naja, nach der Halbzeit fiel uns dann das Spiel aus der Hand zu gleiten. Ja, ist die die Colts, 2 Field Goals durch Adam Vinatieri, dann die Interception. Die war für Mike Gesicki. Und da, ich weiß, da streiten sich immer die Geister, aber ich muss es trotzdem noch mal erwähnen, das ist genau das, was ich typisch finde an Ryan Fitzpatrick. Der wirft in Fenster, die es eigentlich nicht gibt. Die Bälle kommen manchmal an, manchmal nicht. Mike Gesicki hat zum Beispiel einmal richtig an einem Spiel richtig Schwein gehabt, wo er 3 solche Bälle gefangen hat für ordentlich Yards. Und da habt ihr ja auch gesagt von wegen, hey, Fitzpatrick macht das super, Gesicki super. Aber jetzt ist es mal genau andersrum ausgegangen. Jetzt wurde der halt eben intercepted von Darius Leonard dabei. Und danach, direkt zu Beginn des 4. Quarters, schafft es auch noch Ryan Hoyer tatsächlich zu Jack Doyle, den Tight End, den ich ja der Free Agent wird zum Ende der Saison, noch für einen Touchdown zu servieren. Aber ja, dann wird's bitter. Ich habe einen netten Spruch gehört. Wenn man die Saison der Colts zusammenfassen sollte, ist es folgendes. Einer ist zu früh retired, und einer zu spät. Tobi.
Ja, also das ist auch so das, was ich von den Colts-Fans gehört habe. Also sie wünschen sich, Brian Hoyer würde nie wieder das Trikot der Indianapolis Colts tragen.
Ich meinte eigentlich einen anderen mit retiren. Genau, nämlich nach dem Touchdown ist etwas passiert, was das Spiel tatsächlich auch übel machte. Adam Vinatieri verpasst den Extra-Point.
Ach so, ja, das meinst du, ja. Naja, gut, also ist es nicht der erste diese Saison. wir haben im Vorfeld des Spiels schon mit dem Malte drüber gesprochen. Er merkt, glaube ich, selber, dass er so langsam ans Ende kommt, und ich denke, er wird nach der Saison auch aufhören.
Nur also, wenn das im Adam Vinatieri, wir haben letztes Mal noch drüber gesprochen, der wahrscheinlich, dieser Spieler wird wahrscheinlich in die Hall of Fame kommen. Wenn dem das passiert, ja, und ich sag mal, Kicken ist jetzt nicht das, wo es körperlich und weiß Gott was geht, und jeder Kicker hat mal eine schlechte Saison, dürfen wir natürlich nicht über Jason Sanders den Stab direkt brechen, nachdem er...
Nein.
Vor allem, weil er danach ja dann wieder die Führung hergestellt hat mit einem Field Goal. Ne? Und dann tatsächlich nach der nächsten Interception von Brian Hoyer, ne, von Nick Needham, zu dem wir gleich auch noch kommen, tatsächlich noch ein Field Goal, ein 48-Yard-Field Goal hinterhergebracht hat. Und tatsächlich, das sind ja schon Entfernungen, die sind um die 50 Yards. Das ist nicht so wenig. Das sollte man mal nicht meinen. Also so, ich sag mal so, was unter 40 Yards oder Anfang 40 Yards ist, sollte ein No-Brainer sein. Alles, was über 45 Yards ist, da kann man schon sagen, von wegen, das ist kein garantiertes Field Goal. Und die hat Sanders sicher verwandelt.
Das ist richtig. Und er hat auch diese Sicherheit, die er zwischenzeitlich mal nicht hatte, durchaus wiedergefunden. Und er ist nicht umsonst zum Special Teams Player der Woche ernannt worden, wie du schon sagtest.
Und das Dramatische ist eigentlich, durch diesen verpassten Extrapunkt liegen wir 4 Punkte vorne, und tatsächlich, sie sind, die Colts sind an unserer 16-Yard-Line und müssen den 4. Versuch jetzt ausspielen, um tatsächlich überhaupt noch eine Chance zu haben, weil ein Field Goal hätte ja nicht gereicht, weil da hätte ihnen genau dieser eine Punkt zum Ausgleich gefehlt. Ich sag mal jetzt hier, diese Fanboy von Analytics, die behaupten jetzt wieder so von wegen, ja, wenn man das Field Goal schießt, ist das ja Coachen, um nicht zu verlieren, aber wenn man gewinnen will, muss man das den 4. Versuch ausspielen. Schwachsinn meiner Meinung nach. Ne, das geht halt nicht oft genug gut aus. Kickt das Field Goal, geht die Verlängerung, geht die Overtime und gut ist. Aber da hatten sie halt keine Chance zu.
Da aber nur wieder, um mal die neutrale Position einzunehmen, klare Kritik an sowohl dem Quarterback als auch dem Tight End, der den Ball fängt. Wenn ich diese Route laufe, laufe ich diese Route bis zu den Stangen und höre nicht ein Yard vorher auf. Also absoluter, also aus Colts Sicht absoluter Schwachsinn. Für uns Glück, dass er das nicht im Blick hatte. Für die Colts, also da wäre ich als Trainer durchgedreht.
Ne? Ja, das könnte ich sogar verstehen. Letztendlich, meiner Meinung nach, glücklicher Sieg.
Aber verdient.
Ich wollte gerade sagen, nicht unverdient, aber nicht unverdient durch unsere Leistung, sondern nicht unverdient durch die Schwäche der Colts. In dem Fall. Oder nicht unverdient durch Brian Hoyer.
Nicht unverdient, sowohl durch diese ganzen Eventualitäten, die wir angesprochen haben, aber auch nicht unverdient durch die Defense-Leistung, die wir an diesem Tag auf den Platz gebracht haben. Weil die Colts bei 12 Punkten zu halten, Brian Hoyer hin oder her, musste erstmal schaffen.
Ja, also war komischerweise eine Defense-Schlacht. Ja, für uns, wir stehen jetzt an Position 5 zum Picken. Trotz allem, ich glaube sogar, es ist gar nicht so unrealistisch, dass wir vielleicht sogar bis zu 5 Siege noch kriegen insgesamt.
Ja, es kommen ja noch einige Spiele gegen Teams, die da auch so in der Region
Man kann gegen die Jets das zweite Spiel gewinnen.
Ja.
Man kann gegen die Bengals gewinnen. Dann werden wir schon bei 4 Siegen.
Ja, man kann gegen die Bengals diese Saison relativ viel machen.
Und die Patriots werden im letzten Spiel wohl alle schon, weil sie die Bye Week sicher haben werden.
Ja, gegen die Giants spielen wir noch, gegen die Browns spielen wir noch. Also da sind einige.
Also selbst wenn wir sagen, wir gewinnen nicht alle Spiele, wo wir das sehen, könnten wir rein theoretisch sogar am Saisonende bei 6 Siegen landen. Dann picken wir jenseits der Top 10.
Ja, aber das ist dann auch doppelt so viel, wie ich gedacht habe.
Auch doppelt so viel, wie ich gedacht hatte,
ja. Ja, also man muss ja ganz realistisch sagen, es sind positive Improvements erkennbar. Das kann man ja nicht bestreiten. Und gerade was die Defense angeht, hat man einen Eindruck davon, was Brian Flores spielen will und wie das aussehen soll in den nächsten Jahren. Und es macht etwas Hoffnung.
Okay, ich sehe es natürlich ein bisschen anders. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht von dem, was man da sieht. Also ich sehe noch nicht das, was ich mir eigentlich versprochen hatte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige Sachen, die wir vor der Saison gefordert haben und die, die eingetroffen sind. Vielleicht nicht bei Josh Rosen. Ne? Rosen, the chosen one, der hat sich jetzt nicht oder wurde nicht zu dem Quarterback entwickelt, bei dem wir es alle gehofft haben. Aber Nick Niethelm. Da kamen ja zahlreiche Fragen raus von wegen, was ist denn aus, wo kommt der denn her? Korrigier mich, Tobi, wir hatten ihn ja schon, er war undrafted bei uns, schon zu Beginn der Saison. Und in der Preseason hat er eigentlich schlecht gespielt. Also er wirkte überfordert.
In der Preseason, in dem Spiel, was er gespielt hat, wirkte er tatsächlich überfordert. Er wurde getestet, er wurde
für gewogen und für zu leicht befunden.
Richtig, und da habe ich mir schon gedacht, ja gut, passiert, ist halt so. Dann wurde er immer so zwischen Practice Squad und wurde erst ins Practice Squad gesteckt und dann Mitte Oktober ins Active Roster befördert. Und was der für eine Entwicklung genommen hat, also es ist, hätte ich ihm nicht zugetraut und ist Wahnsinn. Also ist es nicht zu beschreiben.
Vielleicht mal die Zahlen, die ich hier offen habe. Ich weiß nicht, ob Tobi gleich noch mehr Zahlen hat, da werde ich ihn nachfragen. Aber ganz klar natürlich die eine Interception. Ja, er hat tatsächlich auch 5 Tackles, 1 Assist. Wobei man sagen muss, Tackles ist für mich nicht immer das entscheidende Kriterium bei einem Cornerback. Ne? Was ich gerne wissen würde, Tobi, hast du irgendwas, wie oft der targeted, also angeworfen, rein theoretisch, der Innenverteidiger angerufen wurde und wie viele Pässe er deflected hat, beziehungsweise wie viel ankam? Hast du irgendwas über das Passer-Rating, wenn er angeworfen wurde? Irgendwie sowas in dem Bereich? Hast du da
Zahlen? Also ich habe gelesen, dass er 3 Pässe zugelassen hat, die auf ihn kamen. Von, ich meine, es wären insgesamt 8 gewesen. Ich meine, das gelesen zu haben. Und gut, einer von denen, den hatte er dann natürlich. Ne? Deswegen Interception. Aber das ist schon dafür, wo er herkommt. Und dafür, was eigentlich auch die Colts für immer noch für Waffen haben, auch ohne T.Y. Hilton, eine bärenstarke Leistung und ist ja nicht die erste Woche, er war in der letzten Woche schon stark und man merkt einfach, dass das jemand sein kann, den wir noch weiterentwickeln können.
Also ich hoffe ja auch, dass er ordentlich vorwärts kommt noch dabei. Es wäre schön, wenn wir so einen Gem gefunden hätten und wenn wir das passende Gegenstück zu Xavier Howard finden würden. Ich bin halt auch noch vorsichtig, weil ich sage, sehr gut in der Preseason gespielt hat, ob er sich in der kurzen Zeit so stark entwickelt hat oder hatte er da einfach nur einen schlechten Tag, waren das jetzt gute Tage, wie auch immer, aber er zeigt halt auf jeden Fall die Anlagen. Man muss ja auch sehen, er war schon am College, er kommt ja von der kleinen Uni, UTEP Miners, ich kenne die gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
Also sind nicht so besonders bekannt.
Nee, aber er hat tatsächlich dort war er schon einer der besten Man-Coverage-Corner. Und für alle, die sich ein bisschen für Defense interessieren, alle anderen können jetzt mal weghören. Ich bin ja der Meinung, von wegen, wann immer man Man-Coverage spielen kann, sollte man das auch tun, ganz einfach, weil einem das an der Line of Scrimmage auch in Bezug auf Blitzing viel mehr Möglichkeiten offenbart. Und einen guten Man-Coverage-Corner zu haben, ist da schon für eine Defense-Scheme verdammt viel wert. So. Das wollte ich jetzt noch mal eben dazu gesagt haben. Ja, aber er hat ja nicht nur jetzt die Interception gehabt, sondern er hat ja beim letzten Spiel auch noch einen Sack gemacht. Respekt.
Ja, also er kann relativ gut die Lücken erkennen und kann auch relativ gut Druck durch Blitze machen. Das hat er auch am College schon gezeigt. Gerade auch da hat er sich dazu entwickelt, dass er solche Sachen wie Tackles for Loss relativ gut für einen Cornerback gespielt hat. Und das zeigt er, er kann da sicherlich noch mehr, aber da kommt ihm die Defense schon sehr entgegen. Die Patrick Graham, vielleicht auch Brian Flores vorgeben, da kann er seine Stärken zeigen.
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dann scheinen wir auf Cornerback auf Dauer vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt zu sein, wenn er sich tatsächlich etablieren kann. Dann haben wir natürlich Xavier Howard, dann haben wir Nick Needham, dann haben wir Bobby McCain, der ja nun dann vielleicht von Safety wieder auf Slot wechselt. Ja, dann haben wir vielleicht einen dann fitten und wieder zu alter Stärke finden, Kondrea Tankersley, ja, der immerhin bei Clemson gespielt hat. So, und dann haben wir immer noch, ich will ihn zumindest noch erwähnen, immer noch einen Jamal Wills, der ja in der Preseason auch nicht so wahnsinnig toll aussah, sich aber auch immer weiter steigert.
Was ich so sehe, vielleicht ist es jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber man bekommt eine Ahnung davon, wie zum Beispiel die Patriots in den letzten Jahren, ich will nicht sagen Jahrzehnten, arbeiten. Dass die solche Spieler finden, entwickeln und aus solchen Nobodies im System Spieler machen, die da glänzen können. Und das in einem ganz, ganz, ganz geringen Rahmen sehe ich das gerade auch bei Miami, dass das sowas sein kann. Eric Rowe zeigt sich als Safety wesentlich besser, als er als Cornerback bei uns gespielt hat. Christian Wilkins kann sich so langsam immer weiter steigern. Devon Godshaw kann sein Niveau auf einen hohen Level bringen. Unsere Linebacker sind klasse, was das angeht. Endlich übrigens Jerome Baker mit einem Wahnsinns-Sack. Also der hat ja Brian Hoyer im klassischen Sinne einfach umgerannt. Und von daher, da sieht man das, was Brian Flores tun soll. Und da, mehr noch als in der Offense, sieht man, dass das Ganze funktioniert. Weil da eben genau das funktioniert. Ich will aber die Erwartungen und das, was Nick Needham kann, vielleicht mal realistisch einschätzen. Er wird nie unser zweiter Starting Cornerback werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da werden wir in der Free Agency noch nachlegen. Aber dritter, vierter Corner wird er auf jeden Fall werden können.
Ich meine, es gibt natürlich solche Geschichten. Ich sag mal ganz klar, zum Beispiel Richard Sherman war ein 5-Runden-Pick.
Ja, ja, klar.
Richard Jones war bei uns ein 5-Runden-Pick. Cameron Rake,
ja.
Undrafted.
Naja, sicher, klar.
Also es gibt diese Geschichten und die sind gar nicht so selten. Denn auch da möchte ich wieder darauf hinweisen, an alle, die auch jetzt anfangen zu tanken oder über das Tanken zu sprechen wieder oder über den Draft zu sprechen. Der Draft ist halt eine Lotterie. Du weißt halt nicht wirklich, was du bekommst. Es gibt keinen Spieler, der ein hundertprozentiges Versprechen hält. Ja, und gerade in den späten Runden ist es Hit or Miss. Ja, also kann klappen oder kann nicht klappen. Was übrigens genau der Punkt ist, wo ich, das sei auch nur nochmal erwähnt, wo ich das Ganze kritisch sehe, was die Art unseres Rebuilds angeht, weil bei uns müssen wir wir kommen mit einer Quote von 50% nicht aus. Wir brauchen eine 80-90% Trefferquote und das ist beim Lottospielen schon verdammt hart. Ist meine Meinung. Aber das werden wir dann noch sehen. Tobi, du siehst das mit Sicherheit anders, ne?
Na, ich gehe nur nicht davon aus, dass wir jeden Pick, gerade so in den hinteren Runden, die wir haben, auch in Rookies investieren. Ich sehe das vielmehr, dass da vielleicht der ein oder andere Trade noch auf uns wartet.
Ja, das kann durchaus sein. Das will ich auch gar nicht so abstreiten. Aber letztendlich, wenn wir sagen, Jason Sanders, Special Team Player, Defense Player, wer war es denn für dich? War es Nick Needham?
Defense Player of the Game? Defense Player of the Game. Von der Tatsache her gesehen, dass ich es von ihm nicht erwartet hätte, ja. Ansonsten nein. Weil ich den Sack von Jerome Baker und die Tatsache, dass er den gemacht hat, höher einstufen würde.
Sehe ich so ähnlich. Für mich ist auch Jerome Baker der Spieler des Spiels. Also der Defense Player of the Game. Wer wäre denn dein Offense Player of the Game? für die Dolphins.
ehrlich gesagt, müsste ich mich da zwischen zweien entscheiden, denen ich das auch nicht zugetraut hätte. Nämlich auf der einen Seite Ryan Fitzpatrick, durch eben seine Art und den Touchdown, aber auch Devante Parker, weil er es schafft, auf einem Niveau konstant zu spielen, das ich ihm auch nicht mehr zugetraut hätte.
Also Devante Parker könnte man mit Sicherheit nennen. Fünf Receptions für 69 Yards. Er stabilisiert sich auf einem Niveau, jetzt nicht als Nummer 1 Receiver, aber als solide Nummer 2, als solider X-Receiver. Ja gut, für mich ist ganz klar, Offensive Player of the Game für die Miami Dolphins ist Brian Hoyer.
Das kann man auch so sehen, ja. Das kann man so sehen.
Keine Frage. So, aber jetzt ist es ja so, und jetzt kommt die große Überraschung. Wir spielen ja auch kommende Woche, und zwar gegen die Buffalo Bills, wo wir das Hinspiel ja relativ knapp nur verloren haben. Da war schon unser Aufwärtstrend erkennbar. Da haben wir ja vermutet, wir sind von den Bills unterschätzt worden. Aber auch diesmal haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben tatsächlich einen Gast eingeladen, den David von der Bills Mafia Germany. Allerdings konnte der heute nicht. Was macht man denn dann? Dann nimmt man das Interview mit dem David einfach vorher auf, nämlich gestern, am gestrigen Dienstag, und hat dann die Überraschung, dass Rico in seinem vollgepackten Terminkalender endlich einen Zeitpunkt gefunden hat, eine Lücke gefunden hat, um tatsächlich das Interview zu moderieren. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt einmal an.
So, und damit sind wir jetzt auch im Part gelandet, wo ich jetzt wieder moderieren darf. Unglaublich, dass ich nochmal zu dieser Ehre komme. Aber ich will unseren Gast jetzt nicht zu lange warten lassen, denn wir haben den David da von der Bills Mafia Germany. Herzlich willkommen, David.
Danke dir, Rico.
Uns wird ja oft die Frage gestellt in letzter Zeit, wie kann man eigentlich Dolphins-Fan sein? Das dürfte bei euch Bills momentan so ein bisschen anders sein. Aber wie bist du denn zu den Buffalo Bills gekommen? So, was ist die Geschichte, dass du Bills-Fan geworden bist?
Ja, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Also ich bin schon was länger Bills-Fan. Mein Bruder hat Anfang der 90er angefangen, sich für Football zu interessieren über die Düsseldorfer Panther. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer. Und der brachte dann irgendwann zwei Kappen mit nach Hause. Eine von den Kansas City Chiefs und eine von den Buffalo Bills. Und mir hat halt einfach das Logo unheimlich gut gefallen, ne? Die Farbkombination, auch so dieser Charge, wie man sagt, in diesem Büffel-Logo. Und ich fand halt auch diesen Namen, diese Zusammensetzung, Buffalo Bills, das hat mich irgendwie angesprochen. Und das ist so wie, ja, wenn man sich in irgendwen oder irgendwas verliebt, dann passiert das halt einfach so. Als ich danach Football dann langsam verstanden habe, bin ich dabei geblieben.
Das war so damals die Mannschaft mit Sermon Thomas zum Beispiel, ne?
Ja, also Jim Kelly, Sermon Thomas, Andrew Reed, Bruce Smith, Marv Levy als Head Coach. Also quasi die, in dem Sinne schon die glorreiche Zeit der 90er, wo natürlich die Super Bowls nicht so erfolgreich waren.
Ich wollte gerade sagen, aber ich rühre ungern in alten Wunden, aber eigentlich hättet ihr mindestens einen Ring holen müssen.
Ja, ich meine, ich glaube, deswegen bin ich selber auch Special Team Coordinator und Kick Coach geworden. Dieses verfluchte Field Goal von Scott Norwood mich immer noch verfolgt, dieses Wide Right. Aber zu der Zeit hatte ich nicht die Möglichkeit, da auch nur irgendwas selber zu beeinflussen. Und von daher, so what? Ne? Ich bin parallel dazu Fortuna Düsseldorf Fan. Oh. Diese Kombination Fortuna Düsseldorf und Buffalo Bills, da muss man sehr, sehr leidensfähig sein. Also Dieter Nuhr sagte mal, wer Fortuna-Fan ist, braucht das Leben nicht zu fürchten.
Und ich glaube,
das gilt als Buffalo Bills-Fan zum Quadrat.
Das, da mag ich dir wohl recht geben. Aber coole Geschichte auf jeden Fall.
Wer jetzt vielleicht die Stimme von David erkannt hat, der hat richtig erkannt, denn David hat auch die Buffalo Bills vertreten beim AFC East Crossover Podcast, der ja von der Gangrene Germany damals so moderiert worden ist. Von daher kennen wir uns auch, und wenn ihr die Stimme schon mal gehört habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid, da habt ihr auch ein Gesicht dazu.
Der Klassiker. Ja, ich zeige euch jetzt was im Podcast. Ah, ihr könnt es ja gar nicht sehen. Wunderbar. Was man aber sehen Überleitung des Todes, was man ja bei den Bills öfter sieht oder bei der Bills-Mafia generell, dass die durch Tische fliegen beim Tailgating. Macht ihr sowas auch oder was macht die Bills-Mafia Germany? Wo seid ihr tätig? Was macht ihr so für die Community? Also wer seid ihr, was tut ihr und wo wollt ihr hin?
Also bisher haben wir sowas noch nicht gemacht. Wir sind noch durch keine Tische gesprungen. Noch nicht, das mag ja noch kommen. Ich möchte da ganz kurz einen kleinen Schlenker machen. Man muss dazu verstehen, dass die Buffalo Bills, das ist mit der kleinste Markt der NFL. Ne? In Buffalo, wenn man das so jetzt mit Deutschland vergleicht, ist Buffalo so wie Bochum. Das ist eine Arbeiterstadt. Die Niagara-Fälle sind nicht weit weg, das ist so eine gute halbe Stunde vom Auto. Aber das war es auch, was da in der Gegend ist. Klar, kanadische Grenze dann. Aber in Buffalo gibt es außer den Buffalo Bills und den Buffalo Sabres einfach gar nichts. Ja, also in Miami, das ist eine wunderschöne Stadt, da gibt es mehr. Und man sieht es ja auch, wenn die Dolphins jetzt nicht so erfolgreich waren, bleiben auch mal ein oder andere Sitze leer. Ne?
Das sieht nur so aus, das ist schlechte Kamera.
Alles verkleidet, als Sitz, sozusagen. Das ist vom Mardi Gras noch. In Buffalo ist es wirklich so, diese Community, es gibt da nicht viel anderes. Ne? Und machen natürlich auch so auf sich aufmerksam und sagen, hey, wir sind hier, wir sind crazy, wir sind strange. Ne? Alle Spieler, die da hingehen, die begrüßen das aber sehr, ne? Dass halt wirklich das so verrückt da ist. Und es ist erwiesen, dass an einem Montag nach einer Bills-Niederlage die Krankmeldung in den Firmen in Buffalo bei 30% höher liegt, als wie wenn sie gewonnen haben. Das ist schon sehr interessant. Wahrscheinlich pressen sie die Tüte da noch. Ich weiß auch nicht.
Verrückt.
Naja, und es ist natürlich, ne, mit dem ganzen Schnee, der da liegen kann, ist es natürlich auch nochmal eine Nummer extra, jetzt im Gegensatz zu einer Stadt wie Miami zum Beispiel. Oder auch bei uns in der Conference in New York. New York ist eine Weltstadt, ne? Das ist ja was ganz anderes. Gut, was machen wir? Wer sind wir? Also ich habe die Bills Mafia Germany vor 3 Jahren mal bei Facebook gegründet als Gruppe, weil ich gedacht habe, hey, es kann doch nicht sein, dass ich alleine auf der Welt bin, so, ne? Also jetzt in Deutschland. In Buffalo gibt es genug Leute und die Bills Mafia, die globale, ist ja sogar die größte Fangemeinschaft aller NFL-Teams, also mit den meisten Mitgliedern. Ich glaube, ich stehe bei 140.000 mittlerweile in der Bills Mafia-Gruppe.
Respekt.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, ich habe dann in einer dieser Gruppen hat irgendwer was kommentiert und ich habe gesehen, der ist deutsch und habe dann diese Gruppe aufgemacht und dann haben wir halt genau über diese Bills Mafia Germany und auch über NFL-Fanpages so nach und nach Leute zusammengerottet sozusagen, die alle das gedacht haben, was ich gedacht habe, hey, es gibt da überhaupt gar keinen anderen Buffalo Bills-Fan mehr hier in Deutschland, ich bin ja irgendwie alleine und haben dann gemerkt, wir sind es eben doch nicht, ne? Es gibt noch andere, die genauso arm dran sind wie wir und genauso verrückt sind wie man selber. Wir haben jetzt das zweite Fantreffen gemacht. Das war zum ersten Saisonspiel gegen die Jets in Düsseldorf. Am 15.12. findet eins gemeinsam mit den deutschen Steelers-Fans statt. Da haben wir zum Beispiel das so gemacht, man macht das ja als guter Gastgeber, so ein Gastgeschenk. Das heißt, wir haben so eine gemeinschaftliche Fahne erstellt, die wir dann den Steelers-Fans schenken werden. Sonst sind wir noch nicht so stark außerhalb jetzt der Gruppe tätig. Wir haben jetzt im Aufbau eine eigene Homepage halt auch außerhalb der Facebook-Gruppe, wo es dann eine Kolumne geben wird. Das ist so das Erste, was wir dann so wirklich regelmäßig machen. Wir haben einen, der ist aus Hamburg, Marcin heißt der, und der hat echt so eine richtige Hamburger Schnodderschnauze. Beurteilt auch so unsere eigenen Spiele. Ne? Also man ist als Fan ja eh nie ganz zufrieden, aber so, das ist ja schon ein kleiner Ausblick, dass die größte Unzufriedenheit in der nicht nur deutschen, sondern generell in der weltweiten Buffalo Bills Fangemeinde haben wir mit unserem OC, mit Brian DeBoer. Da sind wir echt nicht zufrieden, weil er den Allen nicht seinen Stärken entsprechend aus unserer Couch-Coaches-Sicht einsetzt. aber es auch mit Zahlen belegbar ist. Ne? Wenn der viel wirft, was er jetzt gegen Cleveland wieder gemacht hat, da waren es wieder 70% werfen, 30% laufen. Das hat er dreimal gemacht in diesem Verhältnis. Die Spieler haben wir alle verloren. Und wenn er mehr läuft und das ausgeglichen schaltet, dann gewinnen wir.
Das hatten wir mit Tannehill hatten wir das auch. Ich habe da auch mal so eine Statistik rausgesucht, dass wenn Tannehill nur zu einem bis zu unter 20 Wurfversuche hat, dann hat er einen viel besseren Rekord gehabt als über 20 Wurfversuche.
Ja. Und das ist halt auch, es wurde lange und wir glauben halt alle, dass es der Druck durch den Headcoach war. Wir alle bewundern und mögen Frank Gore, der ja echt ein zukünftiger Hall of Famer ist und ihr kennt ihn ja auch, weil er zuletzt davor bei euch gespielt hat. Ja. Aber der Devin Singletary, Spitzname Motor, der 26er Running Back der Bills, der erinnert oft an LeSean McCoy, der hält nur nicht wie den Ball wie Bert das Brot. Da bin ich immer ganz froh. Das macht er für Josh Allen, der hat schon 11-mal gefummelt dieses Jahr. Das ist also so, dass viele gesagt haben, der Singletary muss viel öfter den Ball bekommen. Und jetzt in den letzten zwei Spielen ist er auch der Starting Running Back gewesen. Vorletztes Spiel hat das auch sehr gut funktioniert. Jetzt im Spiel gegen Cleveland war es halt wieder so, dass er viel zu wenig den Benutzer hatte. Ist geworfen worden, also viel zu viel auf Pass gegangen. Und bei dem dritten und drei brauche ich halt auch keinen tiefen Pass. Ne? Also wir haben bei dem dritten und drei, der war ganz wichtig, hat er da wirklich tief gecallt. Und eigentlich müssen wir uns da das fürs Down holen und nicht den Ball rausrotzen, weil das dieses Jahr eh nicht so gut funktioniert. Ne? Die Connection zwischen auf den kurzen Pässen, da hat sich der Josh Allen stark verbessert, aber was lange Teile angeht, da sind wir einfach zu sehr auf den Brown angewiesen und das weiß der Gegner natürlich auch. Ne? Und dementsprechend überwirft er halt seine Receiver. Das kann zwar auch nicht jeder so schnell einen Receiver überwerfen, aber ob er ihn überwirft oder unterwirft, das ist eine Incompletion. Ne? Und die Nutzungsbegriffe versucht nichts.
Wir haben halt hier den Spitznamen im Podcast. Wir haben für alles mögliche Spitznamen. Also Sam Darnold, Quarterback der New York Jets, heißt bei uns Turnover Sam. Ich bin mir sicher, dass wir Daniel Jones irgendwann Jones Fumble nennen werden oder sowas. Josh Allen heißt halt eben Cannon Allen, weil der einen Arm wie eine Kanone hat, aber auch genau dieselbe Streuung.
Na, also, was man halt manchmal wirklich gut sieht, wofür der Arm halt auch gut ist, ist, dass der wirklich, wenn er sich nicht gesettet hat und noch irgendwo hinwerfen will, dann mein Bruder, war zu seiner Zeit in Deutschland aktiv als Quarterback und war zu seiner Zeit auch der beste deutsche Quarterback. Mit dem habe ich am Sonntag das Spiel geguckt. Der hat gesagt, das ist eine Frechheit, was der für eine Kraft im Arm hat. Der braucht quasi einfach nur das Handgelenk bewegen und uns allen würde der wahrscheinlich die Hand brechen, wenn wir versuchen, den zu fangen. Ne?
Ja, aber dafür ist die Technik eher miserabel. Der wirft viel vom Backfoot, meine ich, ne?
Ja, der tettet sich nicht. Also ich meine, er hat schon, man sieht seine Progression, ja, also im Gegensatz zur letzten Saison sind seine Zahlen ja auch deutlich besser. Aber ich glaube halt, ich meine, natürlich ist man in Buffalo so ein bisschen ausgehungert, aber die Bills sind eigentlich ungefähr da, wo ich sie persönlich ich habe ja selber über 15 Jahre gecoacht, wo ich sie auch erwartet habe. Ich erwarte schon, also dass wir um einen Playoff Platz mitspielen, das tun wir auch. Wir sind ja da voll dabei sozusagen im Moment Platz 5. Das kann natürlich so mit ein bisschen Unglück auch am Ende nicht reichen, aber wir sind noch nicht da, wo ich die Buffalo Bills in 2-3 Jahren sehe. Ne? Da sehe ich auch den Allen nicht. Der Allen ist halt das ist jemand, der braucht Zeit, der muss geschliffen werden und manchmal wünsche ich mir, dass er so ein bisschen mehr das Playcalling auch auf seine Fähigkeiten noch mehr zugeschnitten wären. Aber der Ball stellt ihn in sein System, was er spielen will und nicht das, was zu ihm passt. Davon bin ich nie ein Freund gewesen. Ich war auch OC. Ich habe die Leute immer so benutzt, wie sie am besten funktioniert haben und nicht wie mir das System am besten gefällt.
Balsam für die Seele, Balsam für Michos Seele.
Ja, ich danke dir. Ich hatte am Sonntag noch eine Diskussion genau deswegen, wo ich gesagt habe, viele Coaches in der NFL sind Egomanen, die ihr System durchdrücken, ohne drauf zu achten, was der Quarterback kann und dass Quarterbacks generell ziemlich abhängig sind vom Scheme, dass du zum Beispiel einen Pat Mahomes zum Beispiel hier in die Offense von Adam Gase stellt und dann produziert er auch Turnover über Turnover. Aber stell zum Beispiel Josh Allen in eine Andy Reid Offense eine vertikale Read Offense, da werden seine Zahlen wesentlich besser werden. Bin ich mir sicher.
Oder anders, stell den Jackson von Baltimore in die Patriots-Offense, das würde nicht zu
Ende. Ja, das würde nicht klappen. Aber die Sache ist ja...
Bill kann es umstellen, aber ja gut.
Ja, bei Josh Allen habe ich zum Beispiel das Problem, ich vergleiche das manchmal immer gerne mit Teenagern. Manchmal haben ja Mädels im Alter von 16 bis 18 bis vielleicht sogar 20 Jahre. Oh, der Typ ist super süß, aber der spielt dann auch gerne mit anderen Frauen gleichzeitig. Aber sie ist die eine, die den Typen ändern kann. Es passiert nie. Und das habe ich immer, wenn es um die Genauigkeit bei Quarterbacks geht, vom College zur NFL. Weil der letzte Quarterback, das ist so ein Evergreen bei uns im Podcast, was ich dann immer sage, der letzte Quarterback, der sich verbessert hat, was die Genauigkeit angeht, war Brett Favre. Und das ist, was ich so bei Josh Allen, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, weswegen ich auch sage, er wird halt nie so irgendwie in die obere Riege gehören. Er wird wahrscheinlich Saisons haben, wo er richtig stark performt, aber dann auch Saisons haben, wo er wahrscheinlich, wo man sagt so, war es das jetzt? Oder was passiert? Ich glaube,
wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit anderen Teams, das tut man ja immer. Ne?
Ja.
Auch logischerweise, ich gucke mir genau wie ihr jedes Dolphins-Spiel ausführlich anguckt und bewertet, gucke ich mir jedes Bildspiel ausführlich an und bewerte das. Und ich gucke halt einmal das Bildspiel und parallel dazu Red Zone. Das heißt, ne, sehe auch alle anderen Spieler, auch was da so passiert und Highlights und hast du nicht gesehen. Was mir, zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind beim Allen. Einmal ist es so, das ist grundsätzlich so, das ist sogar, wenn du das in die deutschen Ligen vergleichst, wenn du manchmal guckst, was ein Brady oder ein Mahomes wer auch immer auf Quarterback für Completions hat, ganz oft liegen diese Dinger zu 80% am Receiver. Weil mal ehrlich, die werfen die irgendwo hin, wo ich meinem deutschen Quarterback sagen würde, wo wirfst du den Ball hin? Bist du denn verrückt? Wie soll der denn jemals fangen? Aber diese Leute, auch so ein Beckham, was können die fangen? Da braucht der Quarterback, dann kann der eine Streuung haben, wie eine Kanone. Der rotzt den da irgendwo in die Nähe und der Typ hat eine Reichweite wie ein LKW und der fängt das Ding halt einfach. Und das ist eine Sache, wir haben in Buffalo 4 ganz wichtige Drops gehabt im letzten Spiel alleine. Ein Touchdown und 3 First Downs, wo einfach, ich sage, mir fehlt da, dass die Receiver den schwierigen Ball auch nicht gut geworfen fangen, aber bei den Top-Teams fangen diese Leute. Der Mahomes hat auf wen, einen Touchdown geworfen. Den hat er ganz gut vom Backfoot noch weggekriegt beim Spiel am Wochenende. Aber letztendlich geburnt hat der Receiver einfach alle. Der ist zwischen allen durchgerannt und allen weggerannt. Da hat der Mahomes, der kriegt dann 70 Yards und alle rufen Juhu Mahomes. Aber es ging um den Receiver, der den Ball gefangen hat. Das fehlt mir in Buffalo. Wir haben in Buffalo keine wirklich großartigen Receiver. Das fehlt Josh Allen und man darf gerade bei Heimspielen in Buffalo eins nicht vergessen. Ich war ja schon ein paar Mal da. Du hast auf dem Stadion, das ist offen, logischerweise zum See hin, Ironie aus. Da sind auf jeder Stadionseite 16 Fahnen. Einmal 16 AFC-Teams und die 16 NFC-Teams. Und ich habe es wirklich gesehen, dass so jede vierte Fahne in irgendeine andere Richtung wehte. Wow. Da kommt ein Wind rein von diesem See und das ist natürlich für einen Quarterback nochmal extra schwierig. Du musst auch gegen diesen Wind anschmeißen. Natürlich muss das der Gegner auch, ganz klar. Aber der Gegner hat zumindest nicht 8 Spiele in diesem Stadion und das ist auch nicht jedes Spiel so windig, aber das darf man nicht unterschätzen, weil auch das ist eine Sache, die musste auch ein Jim Kelly, und das war ja unser letzter vernünftiger Quarterback, mal ganz ehrlich, über ein paar Jahre lernen. Und übrigens sind Allens Zahlen besser im zweiten Jahr als die vom Kelly, auch wenn man das Spiel nicht mehr vergleichen kann.
Moment, ihr hattet doch auch Ryan Fitzpatrick bei euch, oder?
Ja, wir hatten den, wer hatte
ja,
den
also noch nicht? Das ist doch einfach. Ne? Die Patriots hatten ihn noch nicht.
Ja, genau,
das noch stimmt, kommen. Ja, schau.
Wenn der da spielt, dann gewinnt er wahrscheinlich den Super Bowl.
So, um da jetzt nochmal kurz Struktur reinzubringen, du hast jetzt schon super viel zum Spiel gegen die Browns gesagt. Ihr habt knapp leider verloren. Magst du noch irgendwie so ein, zwei Sätze, Sachen so uns mitteilen, mitgeben, wo du sagst, okay, das war vielleicht nicht so gut, das hat aber mega funktioniert, weil zum Beispiel die Szene, die ich aus diesem Spiel in Erinnerung habe, ist die Szene, wo Tre'Davious White gegen OBJ einfach diesen Mega-Move macht und ihm den Ball einfach aus der Hand schlägt in der Endzone.
Das wäre jetzt also der positive Punkt gewesen in der Defense generell zu Tre'Davious White. Was der hat eine super geringe Completion-Rate generell. Wie der gegen den Backhand gespielt hat, das war einfach fantastisch. Anders kann ich das nicht sagen. Der Typ hat gespielt wie ein Gott auf der Cornerback-Position. Ich glaube nicht, dass Beckham Jr. so oft so Probleme gehabt hat, einfach weil der Cornerback mördermäßig gespielt hat. Wo ich halt absolut nicht einverstanden bin mit ist, ja, Steven Hauschka, der Kicker, hat jetzt das 5. Field Goal über 50 Yards verschossen. Das finde ich noch nicht mal so schlimm, weil 50 Yards, jeder, der sich das mal angeguckt hat, das ist weit, ja, aber er darf natürlich das 32-Yard-Field Goal nicht verschießen, ganz klar. Das ist also für mich ist er der Goat, ja, sozusagen. Und jetzt nicht auf diese komische für den Herrn 12 da von den Cheatwits abgelegt, sondern das ist, also da, er war wirklich der Esel, ja, in dem Spiel, ja. Wenn ich einen Gameball vergeben müsste, würde ich ihn definitiv zu Tre'Davious White bekommen, weil er hat einfach gegen Beckham Jr. ein Monsterspiel gemacht, ganz klar.
Das sehe ich auch so. Cool. So, und bevor wir jetzt noch mal kurz auf die Spiele gegen die Dolphins zu sprechen kommen, ihr steht momentan, haben wir auch schon quasi, wir haben schon so einen kleinen Durchlauf gemacht, so, ihr steht 6-3 und steht damit gar nicht so schlecht da, habt die erste Wildcard, hinter euch sind dann direkt die Steelers und die Raiders und die Colts mit 5-4 und die Titans mit 5-5 und danach alles mit negativem Record, also schon solide und ich glaube, euer Spielplan gibt da auch noch ein paar Siege her. Also du hast ja schon gesagt, du bist soweit mit dem ihr steht da, wo du erwartet hast, wo ihr steht und wie ihr steht. Wie bist du denn soweit zufrieden mit der Saison bis jetzt und was glaubst du, wird noch im Verlauf dieser Saison für die Bills so passieren oder wo könnten vielleicht Gefahren lauern?
Ja, also die Gefahr ist ganz klar, dass man halt, also letztendlich ist Playoff sollte schon drin sein. Wir haben natürlich noch auf jeden Fall zwei schwierige Spiele, sehr schwierige Spiele mit den Ravens und mit den Patriots, wo ich uns beide auch nicht als Sieger sehe. Also diese beiden Spiele werden wir definitiv verlieren. Das heißt definitiv, aber sehe ich so, dass wir sie wahrscheinlich verlieren werden. Wir haben ein Spiel und daran könnte sich entscheiden, das ist das Thanksgiving Game. Wir spielen gegen die Cowboys in Dallas. Und grundsätzlich, wir haben die Möglichkeit mit dieser Verteidigung, auch wenn die Laufverteidigung im Moment so ein bisschen hinterherhinkt, jeden Gegner zu schlagen letztendlich. Ich sag mal, das ist also, es gab am Wochenende haben die Buffalo Bills, hat die offizielle Seite ein kurzes Video gepostet und da waren so Kinder von Spielern, die wurden gefragt, was glaubst du, wie schnell rennt dein Papa auf 40 Yards oder wie schnell kann der rennen? Und sagte das Kind so 10.5. Wie viele Touchdowns, wie viele Punkte gibt Touchdown? 10. Und wer sind die guten Buffalo Bills? Wer sind die bösen Patriots? Aber eine Antwort war
ach, wie süß, ey.
Müsst ihr mal googeln, ne? Auf der Bildseite war das. Und dann wurde das letzte Kind gefragt, möchtest du noch irgendwas sagen? Und das Kind sagt, Defense wins Championships. Die Buffalo Bills werden nicht den Super Bowl gewinnen. Die werden ihn noch nicht erreichen dieses Jahr. Aber es läuft bei den Bills über die Verteidigung und nicht über die Offense. Die Offense ist halt noch nicht so weit da als ganz kleiner Ausblick. Aber trotzdem haben die Bills natürlich weiterhin nächste Saison immer noch fast 100 Millionen Cap Space. Und mir gefällt der Aufbau. Wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind gut unterwegs. Im Moment sehe ich eher nicht, selbst wenn wir die Playoffs erreichen, dass wir das Spiel dann auch gewinnen würden. Im Moment 10-6 oder 11-5, das ist so im Moment meine Aussicht, die ich für mich persönlich habe. Es ist ganz klar, ich meine, die Dolphins sind absolut im Aufbau. Wenn du das erreichen willst, musst du die Dolphins auswärts schlagen am Wochenende. führt kein Weg dran vorbei. Möglichkeit haben sie definitiv und man hat, um da jetzt den Bogen zu kriegen, auch im Hinspiel gesehen, dass gerade für den Fitzpatrick auch dieses Spiel was Besonderes ist. Ne? Nochmal ja, so ein Tick.
Auf jeden Fall.
Hat nur gespielt. Er mag auch die Community da, zumindest ist es das, was man als Bildfan gelesen hat. Und man hat das auch in seinem Spiel gesehen. Der hat sehr gut gespielt und war auch echt motiviert und es hat die Defense am Ende hingekriegt, nicht die Offense.
Ja. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, aber ich bin eigentlich auch ein absoluter Defense-Fan. Wer hier den Podcast schon mal verfolgt, weiß das.
Kaum.
Nein, Defense ist total unwichtig. Nein, ja. Das Problem, was ich ja immer wieder sehe, ist durch die Regeländerungen in den letzten Jahren, ist leider das Kräfteverhältnis immer mehr Richtung Offense geschickt worden. Und um da jetzt nochmal auf die Bills zurückzukommen, Josh Allen ist nun mal sehr, sehr inkonstant. Und wenn Josh Allen einen schlechten Tag hat, die Frage geht erst an David, ist die Bills Defense gut genug, um das trotzdem noch zu gewinnen? Weil das stelle ich mir extrem schwierig vor, weil die Bills Defense ist gut, aber ist sie so gut?
Zum Beispiel gegen Dallas nicht, da ist der Elliott einfach zu stark für. Gegen die Dolphins kann ich mir vorstellen, nachdem ihr den Drake auch noch weggetradet habt, sehe ich es schon als Möglichkeit, weil was ich die. Ja, so gerade eine Sache, ja, wir haben zwar letztendlich den Touchdown bekommen am Ende von Cleveland, um das Spiel zu verlieren. Die Browns haben es geschickt gemacht, die haben ihr ganzes Hammer-Receiver-Material auf eine Seite gestellt und dann halt den Nickelback, den Levi Wallace, da haben sie dann hingeworfen, war schlau gemacht. Es gibt Spiele, die sie dann gewinnen können, das kommt immer auf den Gegner an. Wenn er natürlich einen ganz schlechten Tag hat, dann geht es nicht.
So ist das öfter mit den Quarterbacks. Also ich nehme David jetzt immer als Gast. Der macht schon seine eigenen Übergänge und schlägt die Brücken. Das ist perfekt. Also das ist also rein didaktisch den besten Gast, den wir bis jetzt hatten. Du hast ja das letzte Spiel schon angesprochen. Warst du überrascht, dass es so lange so eng war? Oder hattest du da schon mit gerechnet, dass es vielleicht enger sein könnte, als es im Vorfeld schien?
Ich sag mal so ein bisschen so, als Bills-Fan und als Fortuna Düsseldorf-Fan, ich habe schon so viel erlebt, ich glaube gar nichts mehr. Ne? Das heißt, ich schraube auch meine Erwartungen nicht so hoch. Ich habe das ja am Anfang, da waren wir noch nicht im Podcast, gesagt, lieber ein hässlicher Sieg als eine hässliche Niederlage. Und von diesen hässlichen Niederlagen habe ich so viele erlebt, dass mir das eigentlich, ich mag das immer erst, ich habe natürlich Erwartungen, aber mag das immer erst nach dem Spiel glauben, was wirklich dann am Ende passiert. Dass wir gerade in solchen Spielen, wo gesagt wird, oh, das müssen wir mal deutlich gewinnen, uns selber ins Knie schießen, das ist mir überhaupt nicht fremd. Das ist mir eher total unangenehm, wenn das nicht passiert, weil ich das nicht gewöhnt bin. Ne? Mhm. Und wir reden hier auch so diese Saison von Spielen. Wir haben ja auch echt viel gegen die Jets, 17-16, ersten Spieltag gegen die Bengals, die auch sieglos sind, nur knapp gewonnen. Aber das sind alle Spiele, die hätten wir vor 3 oder 4 Jahren alle verloren. 100%. Und von daher ist mir dieser Ugly Win viel lieber als der Ugly Loss.
Kann ich verstehen.
Und ich bin bei jedem Gegner, gegen den wir spielen, so ein bisschen skeptisch. Der hat da und da auch seine Stärken. Und ich bin nicht derjenige, der hingeht und sagt, ja, pass auf, die donnern wir jetzt hier, die donnern wir jetzt weg, weil dafür sehe ich in meinem Team, also in den Bills, auch immer noch zu viele Baustellen. Ich bin halt sehr überzeugt von der Defense, das kann man auch sein, obwohl, wie schon gesagt, die Lauf-Defense mir im Moment so ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Aber das liegt schon mit einem Defense-Tackle, der sich verletzt hat, der Harrison Phillips, das ist eine große Lücke. Der Offense fehlt halt noch so das richtige Fluppen. Ne? Da werden die jungen Titans, der Knox und der Sweeney, die kommen ja, die spielen erst die erste Saison und es gab schon, der Knox ist schon so ein paar Mal von den NFL-Analysten als Baby Gronk bezeichnet worden, wo ich das eigentlich gar nicht gerne höre, aber man weiß ja, was damit gemeint ist. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um zu entwickeln. Das heißt, wir sind aus meiner Sicht ungefähr da, wo die Dolphins gerne in 2, 3 Jahren wären.
Ja, das kommt hin. Ich glaube, ja, da darauf können wir uns einigen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Spiel am Sonntag. Wir spielen Sonntag, ja. Was sagst du, müsst ihr machen, damit ihr das Spiel den Platz als Sieger verlasst?
Wir müssen unsere Lauf-Defense noch ein bisschen verbessern. Also im Gegensatz zu den letzten zwei Spielen. Wir dürfen einfach nicht so viele Laufyards zulassen. Und brauchen... Allen hat insofern am Wochenende solide gespielt. Er hat zwar einmal gefumbled, den haben wir zum Glück selbst gesichert, aber wir hatten keinen Pick. Und wir müssen halt fehlerfrei einfach spielen, strafen, das war auch gegen Cleveland super minimieren. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Miami bestehen können.
Ja, gerade jetzt.
Obwohl die Dolphins natürlich mehr Sieger haben diese Saison, diesen Monat als die Patriots, davon
ansprechen. Ja. So. Die Patriots haben noch gar keinen Sieg.
Ich möchte es an der Stelle nur noch mal erwähnen. Nach wie vor die Dolphins das einzige Team, das jemals eine Perfect Season geschafft hat.
Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, und wir sind das einzige New Yorker Team, was bisher in New York auch gewonnen hat. Weil die Jets und die Giants sind ja in New Jersey, wenn man es mal genau nimmt.
Ne? Ja gut, okay.
Und wir haben seit 2017 mehr Siege als Jets und Giants zusammen. Das ist doch auch mal was.
Okay, das ist eine Ansage. Ja.
Der 6-2 Saisonstart war der beste seit 1993. Ne? Also wir reden hier echt von Jahrzehnten.
Oh, da war ich gerade 2 Jahre alt.
Ja. Und jetzt hatte Fortuna hatte einen Dreierpack mit Ruven Hennings. Das letzte Mal, dass
der alte Osnabrücker.
Dass jemand so viele Tore hatte bei Fortuna nach so vielen Spieltagen, war 1974-75. Da war meine Mutter mit mir schwanger. Also ich erlebe dieses Jahr Sachen, die hat es lange nicht gegeben.
Das ist ja unglaublich. Das ist ja.
Deswegen muss irgendwas bald schief gehen, das kann nicht so weitergehen.
Ich meine, gut, ihr Bills hattet ja jetzt schon mal das Gefühl, vor 2 Jahren wart ihr in den Playoffs, ne?
Vorletzte Saison.
Ja, vorletzte Saison. Ah, also sonst wäre das wäre jetzt schon angstmachend.
Weil, ja, das ist also, ich meine, davor musst du überlegen, meine älteste Tochter ist jetzt 20 geworden im Sommer, studiert jetzt Lehrerin, also auf Lehramt studiert sie. Ja. Und die kam halt in die Playoffs vorletzte Saison, da war meine Tochter 19, 18. Und da habe ich überlegt, als die das letzte Mal in den Playoffs waren, war die ein paar Monate alt. So lange war das her. Als das passiert ist, das war ja nachts, ne? Die Cincinnati Bengals gewonnen haben. Ich habe hier geheult wie ein Schloss und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war
nice.
Das war unglaublich. Und, das sagt halt auch viel über die Bills-Fans aus. Danach kannst du gerne fragen. Andy Dalton, der den Touchdown-Pass geworfen hat, der hat ja so eine Foundation.
Ja, und, das
dann haben so geil. Ganz, ganz viele Buffalo Bills-Fans genau diese $17, die halt die Jahre waren, die Bills nicht im Playoffs waren, $17 an die Foundation gespendet, da ist ja über 1 Million zusammengekommen.
Unglaublich. Echt unglaublich.
Eine Frage habe ich da, David. Deine Tochter, ist die auch Bills-Fan oder steht die auf ein richtig gutes Team?
Meine Tochter ist mit jemandem, ich habe meiner Tochter immer gesagt, also wenn du einen Freund hast, ne, dann muss der Footballspieler sein. Der hat mal bei mir gespielt und die hat jetzt auch einen Pulli von der Mannschaft, die sind bei uns in der Conference und der Quarterback trägt immer die 12.
Oh.
Und du hast enterbt und für den Freund hast du schon die Schrotflinte hinter der Tür stehen.
Das Leben ist echt ungerecht. Aber meine mittlere Tochter und meine jüngste Tochter, die sind beide glühende Fortuna-Fans. Also da.
Immerhin.
Football ist nicht so. Aber mein Stiefsohn hier, der ist auch Buffalo Bills, hat ein Tyrod Taylor-Trikot sich geholt, der hat Kappen und so. Also, das ist nicht. Der Nachwuchs ist gesichert.
Sehr gut.
Möchte ich vielleicht auch ganz kurz an dieser Stelle, wo wir gerade dabei sind, so bei Familie, wir hatten einen unserer, ja, wir nennen uns so die Altväter, die ersten, die nach mir in die Bills Mafia Germany kamen, möchte ich gerne an dieser Stelle den Florian Welsch grüßen. Der hört uns nämlich gerade zu, aber leider von der Wolke da oben. Der ist im Sommer mit 39 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Und ja, deswegen möchte ich den hier gerne grüßen. Der Flo ist in all unseren Herzen. Wir haben auch gespendet und er hat den Kranz von uns. Ich war bei der Beerdigung in Absprache mit seiner Lebensgefährtin natürlich im Bills-Trikot, im roten Tre'Davious White-Jersey. Weil wir wussten, das hätte ihm sehr gut gefallen. Und ich habe auch seine Bills-Fansachen übernommen. Die habe ich aber, rahme ich ein und hänge sie auf, weil ich kann das nicht anziehen, die Sachen. Ja, deswegen möchte ich den Flo hier gerade mal grüßen. Also wir sind da schon, wir sind wie, also dieser ganz innere Kreis, da sind wir schon echt wie Familie. Das wird bei euch auch nicht anders sein.
Das ist immer wieder hier, in Deutschland ist Football tatsächlich Family, ganz einfach, weil wir eigentlich aus einer absoluten Nische kommen. Ne? Und das gehört sich einfach so.
Ich hatte jetzt gerade so ein minimal Gänsehaut, also auch wirklich nur ganz minimal, also wow, doch.
Wobei wir auch sagen müssen, dass Rico ja sowieso der Sensible ist, der auch der Liebe wegen zum Football gekommen ist,
wow, wie wir schon
mal festgestellt haben.
Jetzt werde ich wieder. Also jetzt müsst ihr euch überlegen, ich habe 4 Kinder und ohne Football würde es diese Kinder nicht geben, weil ich meine, die Mutter meiner Kinder bei Rheinfire kennengelernt habe.
Ja, da war ich früher auch öfters. Aber ich bin nicht die Mutter von Davids Kindern, keine Sorge.
Okay, bei das hätte jetzt...
Bei Rheinfire habe ich mehrere Jahre lang für BuffaloBills.com Berichte geschrieben über die Allocated Players in der NFL Europe. Ich hatte also einen Presseausweis, das heißt, ich war bei den Spielen im Innenraum und habe daher auch Fred Jackson, der ja lange ein guter Running Back bei den Bills war, kennengelernt, war mit dem in Buffalo dann Geschenke für seinen Sohn einkaufen. Ach, zu Weihnachten, cool. Und so. Also
nice.
Hat man schon geil, ja. Berichte für BuffaloBills.com geschrieben und das war echt cool. Das war eine coole Zeit.
Nice. Ja, das war jetzt hier auch, glaube ich, eine richtig coole Zeit hier mit dir. Aber bevor wir dich jetzt fröhlich entlassen dürfen, kommen wir nicht darum zu, einmal kurz zu sagen, wie glaubst du, geht das Spiel aus? Weil, also wir werden im Laufe, also wir werden später in dem Podcast, werden wir noch kurz unsere Sachen quasi darstellen und da tippen, aber da wir dich ja heute als Gast hier haben, würden wir gern wissen, was du glaubst, wie das Spiel ausgeht.
Ich sage 20-16 für Buffalo.
Okay, das ist eine Aussage.
Okay, bevor ich David lasse, ich habe David das ja auch schon mal angekündigt, ja, habe ich nämlich auch noch eine Frage an ihn. Ihr habt ja auch diesen Rebuild-Prozess durchgemacht. Und es gibt ja immer die Diskussion hatten wir jetzt schon in den letzten Folgen immer wieder, es wird den Dolphins gerne dieses Tanking, dieses bewusste Verlieren vorgeworfen. Ich wollte gerne fragen, du als Divisionsrivale, wie siehst du den Weg, den die Dolphins gerade einschlagen, von deiner Warte aus?
Also ich finde es, ich meine, klar sind sie im Rebuild. Ich finde es gefährlich, wie viele Leute sie abgegeben haben, weil man muss natürlich auch Leute haben, um die man so ein bisschen das aufbauen kann, weil es geht halt nicht von 0 auf 100. Ne? Ich habe so ein bisschen aus meiner Warte die Sorge, jetzt aus Sicht der Dolphins, dass der Grundstock echt dünn wird mittlerweile, weil ich muss natürlich auf irgendeinem Fundament aufbauen. Jetzt haben sie auch noch, ich habe vergessen, wen haben sie nochmal sich geholt quasi? Auf Cornerback, der auch verletzt ist, gar nicht spielen kann.
Akib Talib.
Akib Talib. Genau, ne? Ja, da ging es eigentlich um Pick. Das war genau dasselbe, was die Browns genau, mit Brock Osweiler gemacht haben.
Das ist so ein Pick-Ding. Natürlich ist es halt, wenn man dadurch Picks hat, die haben ja auch viel Cap-Space, ist natürlich so ein guter Pick und sei der Spieler im College noch so gut, garantiert letztendlich am Ende irgendwann mal gar nichts. Ne? Lass uns Ryan Leaf, ja? Und Tom Brady. Ein Erstrunden-Pick und ein Sechstrunden-Pick. Ryan Leaf ist versandet. Ich glaube, der ist mittlerweile schwer drogenabhängig. Und Tom Brady ist leider der beste Quarterback seit langem. Also ich finde Montana immer noch besser, aber kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde es... sie versuchen es sehr hart und ob das halt dann, sage ich mal, den Erfolg in so einer Zukunft bringt, wo man sich in, was ich vorhin sagte, 2-3 Jahren gerne hätte, bin ich mir nicht ganz sicher, aber da gebe ich auch ehrlich zu, dass ich natürlich nicht genug Insiderwissen über jetzt jede Position da habe. Das ist aber das so, was ich aus der Ferne, wie ich es halt als ein Team beobachte, wo ich jetzt nicht mich brennend für interessiere, wie für mein Team, ist es meine Einschätzung, dass ich so ein bisschen Sorge um das Fundament habe, auf das man diesen Prozess aufbauen will.
Ja, danke für deine Einschätzung.
Gerne.
Wunderbar. Das freut mich. Danke dann, David, für die Einblicke in die Bills Mafia Germany und in dein persönliches Leben, in deinen Background, in deine Informationen und deine Leidenschaft zu den Bills. Also ich fand es wirklich wunderbar und wunderschön, ja, die Zeit mit dir.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Immer wieder gerne.
So, Tobi. Jetzt haben wir gehört, was der David gesagt hat, was der David auch zu uns gesagt hat. Beziehungsweise, ich glaube, du hast es noch gar nicht gehört. Du wirst es erst später hören.
Genau, ich werde es erst später hören. Ich kam relativ geschafft von der Arbeit, dann noch nichts wieder
getan. Deswegen möchte ich da gar nicht erst groß drauf reingehen, aber er ist halt davon ausgegangen, dass die Bills gewinnen werden. Was sagst du? Wo liegen unsere Stärken? Wie können wir tatsächlich, was sind unsere Keys to Win gegen die Buffalo Bills?
Also die Keys sind in erster Linie die Defense-Leistung. Wenn die auch gegen Buffalo so ist, dann werden wir auch Herrn Allen vor Probleme stellen. Also er ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er der Genaueste ist. Er wirft auch ganz gern mal einen Ball weg. Problematisch sehe ich es halt wieder nur im Laufspiel. So wie ich das bei Marlon Mack bei den Colts schon befürchtet hatte, kann es auch da sein. Wobei ich denke, dass die Linebacker, so wie sie momentan spielen, die ja meistens diese Quarterback-Spy-Rolle nehmen, dass die das relativ gut im Griff haben werden. Ich habe wieder mal nur Befürchtungen, was den alten Mann angeht. Es scheint so zu sein, das habe ich auch gelesen, dass die Bills-Fans nicht damit einverstanden sind, dass Devin Singletary so relativ wenige Snaps bekommt.
Genau.
Da wären wir dann in dem Problemfeld, was Miami letztes Jahr hatte mit Drake und Gore, dass der halt da trotz seines Alters und seiner Klasse und seiner Hall of Fame-Karriere da der Entwicklung dieser jungen Spieler so ein bisschen noch im Wege steht. Aber wenn es uns gelingt, da die Bills zu kontrollieren und deren Punktzahl auf einem relativ geringen Niveau zu halten, so wie uns das in den letzten Spielen mit den anderen Gegnern ja schon gelungen ist, wieso sollten wir da nicht gewinnen?
Ja, also ich sag mal so, über das Passspiel habe ich so meine Befürchtung. Wir haben tatsächlich als einzigen wirklich richtig, gut, Allen Hurns, 2 Receptions für 32 Yards im letzten Spiel, aber ihr wisst ja alle, dass ich so ein riesiger Allen Hurns-Fan bin. Ich denke mal, dass Devante Parker gegen Tre'Davious White spielen muss. Ryan Fitzpatrick mit seiner Art und Weise, ich meine, man muss ja auch zugeben, Ryan Fitzpatrick hat normalerweise 4 Spiele pro Saison, in denen er gut spielt. Die restlichen 12 Spiele spielt er normalerweise Mist. Und die hat er bei uns fast schon aufgebraucht. Beim Laufspiel kann bei uns ja nicht viel gehen. Außerdem haben die auch eine Mörder-D-Line. Ja, wir haben keine Chance, aber nutzen wir sie. Das wäre so meine Maßgabe. Also ich weiß nicht, in welcher Welt wir, wenn uns die Bills nicht wieder unterschätzen, wo wir sie schlagen würden. Tobi, hast du denn einen genauen Tipp für mich?
22-15 für Miami.
Ja, und da meine Picks zuletzt, das mit meinen Tipps zuletzt immer so gut geklappt hat, das heißt, ich habe immer daneben gelegen, Miami hat gewonnen, wenn ich hoch für den Gegner getippt habe, deswegen sage ich jetzt einfach mal 24-12 für die Bills, in der Hoffnung, dass ich mich wieder so täusche. Aber wenn wir gewinnen, dann stehen wir bei 3 Siegen. Tobi, wollen wir das?
Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal wie. Und wie du sagst, der Draft ist eine Lotterie und die Chancen werden dadurch nicht besonders größer oder kleiner, dadurch, dass wir jetzt einen Sieg mehr oder weniger haben. Und wenn man sich genau anguckt, welche Teams bei 3 Siegen stehen, da sind wir auf jeden Fall noch in den Top 10 und wir werden auf jeden Fall noch einen sehr guten Spieler abbekommen.
Okay. Ja, ich würde sagen, das haben wir diesmal relativ rund gemacht. Möchtest du noch was sagen, Tobi?
Ja, wir haben 2 Siege.
Ja. Und Perfect Will?
Perfect
Will. Population 1.
Perfect Will. Perfektes Football-Wochenende. Abgehakt. Lass uns den nächsten ranholen.
Okay. Dann, liebe Zuhörer, bleibt uns gewogen. Hört uns bald. Und verfolgt auf den sozialen Netzwerken, wie wir so weiter versuchen, uns den Podcast hier weiterzuentwickeln. Ja, wir freuen uns über jeden Zuhörer. Bis dann.